Einen wunderschönen guten Morgen, der Morgen nach dem Achtelfinale. Dänemark haben wir in der Regenschlacht in Dortmund aus dem Weg geräumt. Und deshalb wird es wieder Zeit für eine Früh-Early-Bird-Morgens-Frühstücksaufnahme Dreierkette VBH, 9 Uhr. Dieses Mal bin nicht ich der Verkaterte, sondern der liebe Hannes. Und deshalb sage ich direkt mal, Hannes, was macht der Kopf?
Ja, moin Jungs, früher Morgen. Also ich denke, viele Leute fangen nicht mal an zu arbeiten unter der Woche um diese Uhrzeit, aber am Sonntag rackern wir schon für unsere Hörerschaft. Ja, der Kopf tut ein bisschen weh. Es sind ein paar Bier geflossen, eigentlich gar nicht so viele. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich auch älter werde und auch in der Nacht, wenn ich Bier trinke, das öfteres auf Toilette muss und deswegen auch nicht so gut geschlafen habe. Aber mich freut sehr, dass wir hier sind. Mich freut sehr, dass wir dieses Spiel analysieren und auch ein bisschen den Rest der Europameisterschaft. Deswegen gebe ich den Ball einfach mal weiter an den Mann, der mit seinem Sommersingle ganz Deutschland zum Tanzen bringt, nämlich Noah Brian.
Hallöchen, danke für die nette Einleitung. Es geht. Ich bin auch, ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte, um 9 das zu machen. Nein, Spaß.
Diesmal bin ich.
Ich freue mich. Ich bin irgendwie so ein bisschen heiser. Habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht wieso.
Du bist richtig hot. Einfach
ja. Hot. Noah hat voll die sexy, tiefe Stimme, gell?
Ja, ja, ja. Jetzt muss ich echt direkt aufnehmen. Das ist gut eigentlich, dass wir uns treffen. Ja, ist irgendwie krass. Sind wir schon wieder Viertelfinale. Seit 2016 haben wir kein Achtelfinale mehr gewonnen.
Genau.
Krass. Seit acht Jahren kennen wir das Gefühl nicht mehr. Das letzte Mal, da war ich noch 2 Zentimeter kleiner und war noch in Freiburg. Hat noch nicht mal Abi. Wahnsinn. Das muss man sich erst mal vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, damals hat Boateng Tor geschossen. Wer war es? Boateng, Draxler und... Oh, den dritten weiß ich gar nicht mehr. War gegen Slowenien oder 3-0, 2-16.
Ja, Slowakei gegen Hamšík damals. Und dann haben wir im Viertelfinale die Italiener weggefickt. Und wie, das war ja der Hammer mit dem.
Junge, dass Julian Draxler mal in Nationalmannschaftskader für eine Europameisterschaft war, ist eigentlich auch ein Verbrechen am Fußball.
Julian Draxler Weltmeister, genauso wie Erik Durm, Skodran und Kevin Großgold.
Das ist im Hannes seine ewige Leier. Hannes immer wieder zählt immer wieder die ganzen Gammelspieler auf, die 2014 irgendwo auf der Bank Weltmeister geworden sind. Das ist so ein richtiger Schallplatten-Move. Eigentlich ist das mein Ding.
Aber es ist krass, weil also ich finde jetzt die Mannschaft, die sind ja irgendwie alle gut. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also erstens, es sind viel mehr zum Einsatz gekommen unter Nagelsmann jetzt bei der Europameisterschaft. Aber damals waren richtige Randos dabei. Wie gesagt, Erik Durm, bei Lautern jetzt aufgehört. Was kann der?
Ja, kann genauso sein, dass wir über UNDAF irgendwann mal so reden.
Ja.
Oder
Durm. Oder Anton, Waldemar Anton.
Eben. Oder Schlotterbeck.
Nee, über den glaube ich nicht. Schlotterbeck wird in 2 Jahren uns als Captain zum WM-Titel führen, sage ich. Der Ehrenbruder.
Ach ja, Jungs. Also gut, dann würde ich mal sagen, sollen wir direkt in die Spielanalyse reingehen, nachdem wir alle noch etwas müde, etwas gerädert sind?
Ja, gerne.
Das Spiel ist ja relativ furios gestartet. Wir sind ja direkt mit einem Tor eigentlich ins Spiel reingestartet. Schlotterbeck hat mich direkt mal Lügen gestraft und ich habe direkt mir gedacht, so, ja, Hauptsache der Idiot findet jetzt hier, weiß jetzt auf einmal sein Neuestes, wo das Tor steht, kann mir da seinen Prolljubel auspacken und seinen mickrigen Bizeps der Menschheitsgeschichte zeigen. Wurde zurückgepfiffen. War das wirklich ein Foul?
Ich weiß oder ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was gepfiffen wurde. Ob es eine Behinderung von Schlotterbeck an den Torwart war oder die Tatsache, dass der Däne in Kimmich reingerannt ist. Ich finde, das Tor wurde zu Unrecht aberkannt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das musst du aberkennen irgendwie so. Das ist so, also der letzte, ich meine, das ist ja tatsächlich der Spieler, der Schlotterbeck deckt. Und der läuft, also der wird ja wirklich, also Kimmich blockt den halt sehr krass. Sieht halt auch krass aus. Ja, aber ich... Also es ist irgendwie ähnlich wie, finde ich, beim Andrich-Tor. Es gibt schon auch Argumente dafür, das abzupfeifen. Aber irgendwie auch, ist schon auch, ja, bitte. Es war ja nicht mal eine Vorherentscheidung, hat er direkt gemacht.
Herrlich, direkt nach 4 Minuten eine Kontroverse. Also für Hannes klare Fehlentscheidung, für Brian eigentlich kann man mal pfeifen. Ich gehe damit, kann man wirklich mal pfeifen, weil Kimmich ja sich schon sehr aktiv in den Mann reinlegt.
Der Typ hat die kleinste Brust Deutschlands und da packt er sie dann aus, oder wie? Also ich verstehe es auch nicht
ganz. Vor allem eigentlich super unnötig, den Block hätte es überhaupt nicht gebraucht. Schlotterbeck hat den Typ ja 2 Meter hinter sich gelassen. Also den Block hätte er gar nicht mehr gebraucht.
Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Tor von Arjen Robben gegen Barcelona beim 3-0 damals, also 4-0 insgesamt. Arjen Robben schießt das 3-0, dass der, Jordi Alba auch in Müller reinrennt. Natürlich ist es ein aktiver Block, aber ich finde, es ist kein überaus hartes Eingreifen. Und also ob Kimmich jetzt eine kleine Brust hat oder nicht, das wollen wir hier nicht debattieren, aber dass der Abwehrspieler, der Schlotti decken soll, der reinrennt. Ja, also ich finde es unrecht aberkannt, aber das Spiel hat ja danach noch, keine Ahnung, der Fußballgott hat für ein bisschen, wie heißt es, nicht Gerechtigkeit, aber für so ein bisschen Ausgleich danach gesorgt.
Ja, also ich denke, es ist kein überhartes Eingreifen, aber es muss es ja auch nicht sein. Es ist einfach ein ganz normales Foul. Ich glaube, wenn die gleiche Spielsituation im Mittelkreis passiert, pfeift das genauso. Also es ist einfach zu viel des Guten gewesen von Kimmich. Und wie gesagt, ich glaube, den Block hätte es nicht gebraucht für das Tor. Dann ging es weiter. Es hat erstmal angefangen zu regnen. Und da möchte ich an dieser Stelle den höflichen Hinweis geben, ein paar Kilometer westlich hätte man einfach im Trockenen spielen können, mit einem wunderschönen Stadiondach, in einem wunderbaren Fußballtempel, und hätte man einen herrlichen Hallenfußball spielen können. Das hätte überhaupt niemanden tangiert, ob es da regnet. Nee, wir haben uns dazu entschieden, wir gehen in den Problembezirk nach Dortmund, wo alle nass werden, wo das Dach, sag mal, können die das eigentlich mal flicken? Was soll das eigentlich? Was ist das?
Ich find's cool, und die Dänen fanden es auch cool.
Deutschland, ein Donnermärchen.
Die ganzen Comments auf Insta sind auch nice. Keine Ahnung, irgendwelche Leute schreiben so, hey, kann ja nicht sein, in Deutschland regnet es von den Dächern. Und dann schreiben Leute, ja, in Deutschland fällt Regen von den Dächern, in Katar sind Bauarbeiter von den Dächern gefallen. bisschen rough am hier früher Morgen, aber schwarzer Humor ist immer angebracht.
Finde ich eigentlich stark. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also ich finde es ja auch nur die Wahrheit, also mal ganz ehrlich. Ja, also dann kam es halt zu dieser Spielunterbrechung, wo man ja auch sagen muss, das war ja auch von Anfang an so ein bisschen klar. Also es gab ja auch schon, ich habe tatsächlich gestern in der Früh noch einen Spiegelartikel gelesen, wo erklärt wurde, was passiert, wenn denn ein Gewitter kommt und was passiert, wenn das Gewitter so lange dauert, dass das Spiel nicht fortgesetzt werden kann, etc. Hätte man tatsächlich heute fortgesetzt. Also dann, ich weiß nicht, habt ihr mal so ein Fußballspiel gespielt, wo unterbrochen werden musste wegen Gewitter?
Ja, einmal.
Also selber gespielt, meinst du?
Ja.
Ja, natürlich. Es war schon immer sehr, dadurch, dass ja in den Fußballplätzen ja immer sehr flach war, Sky, weil wir haben ja keinen Stadion gespielt. Ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt in Dortmund machen muss, ehrlich gesagt, aber so ist halt vielleicht die Entscheidung mittlerweile, dass man lieber vorsichtig ist.
Die hatten Bedenken, dass Eriksen mit seinem Schrittmacher einen Blitz anzieht.
Kann schon sein. Ja, das ist tatsächlich guter Punkt tatsächlich. Vielleicht gar nicht
vor allem sind da halt irgendwann Golfbälle vom Himmel gekommen.
Ich glaube eher, diese Hagelsache war dann im Grunde die entscheidende Sache. Und ich meine, es ist ja auch nicht schlimm. Mich hat's auf jeden Fall im positiven Sinn an die Ultra-Proteste dieses Jahr erinnert. Und es war auch sehr schön.
Stimmt.
Ich habe dann wir haben dann eben ein bisschen Fußball gespielt, wir haben dann ein bisschen diskutiert. Ich meine, das ist ja auch mal ganz nett. Ich verstehe da nicht, warum dann noch die Pause macht, ehrlich gesagt.
Wir haben Tennisbälle gegen Hagel ausgetauscht, ist auch stark.
Warum geht dann die reguläre Pause 15 Minuten? Die kann man dann ja auch kürzen, oder?
Du meinst die Halbzeit?
Ja, fand ich das so ein bisschen. Das ist so ein bisschen affig. Kann man ja auch mal 10 Minuten oder 5 Minuten machen, oder?
Wobei man ja schon sagen muss, dass diese Regenpause jetzt im deutschen Spiel nicht sonderlich gut getan hat. Also da wurde ein bisschen der Deutschen auch der Wind aus den Segeln genommen, oder?
Ja, also die zweite Hälfte, wenn man von drei Hälften jetzt spricht, war schon die, wo dann die zwingenden Chancen der Dänen waren. Also man konnte ein bisschen Glück sagen, dass wir mit 0-0 in die Halbzeit gegangen sind.
Mhm. Das stimmt, ja. Ja, man hat allgemein gesehen, dass so ein bisschen in der Phase, finde ich, die Dänen auch gezeigt haben, wo die Schwachstellen der deutschen Mannschaft sind. Und da muss ich sagen, das ist nämlich das, was ich auch gestern gemeint habe. Ich fand, das war wirklich kein überzeugender Auftritt, vor allem defensiv. Also wir waren defensiv schon sehr anfällig. Also da hinten, klar, kann man sagen, wie spektakulär Rüdiger da den einen oder anderen wegoxt und keine Ahnung was. Aber da war auch schon viel Anfälligkeit dabei. Und auch im Aufbauspiel hat mir auch viel echt nicht gefallen dieses Mal.
Ich muss sagen, ich fand, die ersten 20 Minuten waren die besten 20 Minuten vom Turnier bisher.
Ja, wir sind ja gerade bei der zweiten Hälfte.
Ja, aber ich sag, also bevor, oder jetzt im Zusammenhang, dass man die Leistung von der Mannschaft ein bisschen schlecht spricht, fand ich die ersten 20 Minuten ultra furios, super stark. Und ich denke, wenn sie so dieses Niveau halten können, ich glaube, darum geht es, dass sie das Niveau halt halten können, über eine gesamte Halbzeit oder über 60 Minuten, dann sieht es gegen Spanien im Viertelfinale eigentlich ganz gut aus. Aber die Fehler in der Abwehr bleiben. Egal mit welcher Konstellation man spielt. Ich muss aber sagen, der Wechsel Raum gegen Mittelstädt fand ich ein sehr gelungener. Also wir hatten es ja in der letzten Folge angesprochen, sowohl defensiv als auch offensiv. Diese Akzente, die er gesetzt hat, waren alles sehr gelungen.
Ja, das stimmt. Ich finde tatsächlich, er hat ja hier in der Viererkette zweimal gewechselt, obwohl wir damit nicht gerechnet haben. Brian und ich zumindest haben gesagt, wäre schon sehr random, jetzt eine Viererkette direkt zweimal zu wechseln. Aber natürlich musste er ja, hat er ja keine Wahl gehabt mit Tah. Aber dann hier der Wechsel Raum für Mittelstädt, fand ich, hat mich schon auch überrascht. Wobei man dann sagen muss, Raum hat das echt bestätigt. Also wie Hannes gerade schon sagt, da kam echt ein bisschen mehr Wind auf.
Also ich muss es auch wirklich mal sagen, worst takes ever in diesem Podcast. Also dieses EM-Spezial wuchert praktisch nur von schlechten Takes. Also angefangen mit Gündogan über Sané. Ich habe gesagt, dass für Sané das Turnier vorbei ist.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, ob ich danach ehrlich gesagt weitermachen kann, weil das ist wirklich, also das ist eine Schande, was wir hier verzapfen. Aber ja, das mit Raum sehe ich auch. Es hat ja, also defensiv ist es schon auch immer, also sind halt beide ein bisschen wild, oder?
Ja,
das sind halt beides keine, das sind halt eigentlich offensiv verteidigende Außenverteidiger, die halt hinten jetzt nicht unbedingt verteidigen.
Ja, also die sind, die fallen nicht für ihre überaus guten Leistungen in der Abwehr auf. Nee. Das stimmt, also das ist gut, aber zumindest fällt halt Raum durch diesen Impuls nach vorne auf, weißt du, zumindest diesen kleinen Switch, ja, von Mittelstädt. Ich glaube, diesen Take kann man jetzt hier mal sagen, Mittelstädt wird kein Spiel mehr von Anfang an bestreiten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen an seinem Ego gekratzt hat, beziehungsweise wenn du mitten im Turnier in der Abwehrstelle ausgewechselt wirst, die ja normalerweise, wie ihr es erwähnt habt, letztes Mal nicht so wechselanfällig ist, dann ist es schon ein Zeichen für dich, hey, ich habe meinen Job nicht so gut getan, wie ich ihn hätte tun können.
Ich glaube nicht, dass der einen Anspruch auf die Startelf hat, oder? Also kann man auch. Also ich glaube, der sieht es sehr gelassen, ist ja ein entspannter Typ. Wirkt zumindest so.
Ich finde es eher mutig, dass Hannes jetzt hier schon wieder ein Spieler wird dieses Turnier nicht mehr spielen, Take bringt, nachdem es ja letzte Woche mit Brian und Leroy Sané richtig gut geklappt hat. Ein Wechsel, den ich gar nicht, also den habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, wird es raus Sané rein, und ich glaube, dass deshalb auch offensiv echt einiges gefehlt hat, weil Sané, sorry, aber nee. Ich finde, er hat so viele schlechte Entscheidungen getroffen, fehlerhafte Aktionen, irgendwie, nee. Ich finde, es hat im Spiel nichts gegeben, was jetzt Wirtz einem hätte nicht geben können.
Ich denke, oder zumindest stelle ich mir vor, dass die Entscheidung von Nagelsmann so getroffen wurde, dass ein anderer Spielertypus reingebracht wurde, weil auch wenn Musiala ein, zwei Mal Tricks macht als Wirtz, bevor er den Ball abgibt, ist Sané ja ein komplett anderer Spieler als die beiden. Also er geht viel mehr über die Bande, Tempo. Ich denke, vielleicht war das die Argumentation hinter dem Wechsel. Ich habe ihn jetzt auch nicht verstanden, und ich fand, Sané hat seine Rolle jetzt auch nicht mit Bravour gemacht. Es war okay, also es war die beste Leistung von ihm, aber im Vergleich zu den anderen schlechten Leistungen, das ist jetzt auch nicht viel gesagt. Aber ich denke, beim Spiel gegen Spanien, also voraussichtlich Spanien, werden wir wieder Florian Wirtz in der Startaufstellung sehen.
Ja, ich glaube auch, es ist halt, also das Experiment, muss man ja schon sagen, ist für mich nicht geglückt. Ich verstehe es auch nicht, und ich meine, natürlich war das Turnier nicht für ihn vorbei, aber also irgendwie, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Es ist irgendwann mal so, ja, also klar, wird der spielen nochmal, wird der eingewechselt, aber so, er hat ja jetzt schon echt viel Spielzeit gehabt eigentlich, und es war jetzt jedes Mal so, dass man gedacht hat, Alter, Bro, du bist so ein Ehrenbruder, wir lieben dich, aber dieses Mal ist irgendwie der Wurm drin. Was auch immer der Grund ist, aber es ist ja einfach der Wurm drin, und ich finde es halt irgendwie sad, weil es mein Lieblingsspieler ist, aber es ist halt irgendwie, tut es mir einfach weh, und es ist irgendwie nicht das, gerade das Turnier, das ist, erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, 2014, wir waren da so ein bisschen an Draxler, nee?
Nee, nicht Draxler, du denkst an Tim Borowski. Thomas Hensler.
Ja.
Ja, also man muss jetzt hier schon bei dieser Sané-Debatte oder bei der Debatte jetzt, warum nimmt er jetzt Wirtz raus und bringt Sané rein, muss man ja schon sagen, dass wir wissen natürlich auch gar nicht, ob es irgendwelche Hintergründe gibt. Also es kann ja auch einfach sein, dass Wirtz Migräne hatte oder irgendwie sowas. Also es kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht hat er sich ja einfach nicht gut gefühlt. Weißt du, wie ich meine? So, also es kann natürlich alles sein. Aber jetzt mal angenommen, Wirtz wäre in einer guten Form gewesen und hatte keine Beschwerden, und Nagelsmann hat halt einfach rotiert, dann finde ich es auch ein bisschen schade, weil eigentlich gefiel mir die Idee von Nagelsmann richtig gut, einfach so oft wie es geht, immer die gleichen Elf von Anfang an spielen zu lassen, dass du einfach diese eingespielte Truppe hast, das gefiel mir richtig, richtig gut. Deshalb, der Tarwechsel war erzwungen, den Raumwechsel, den verstehe ich noch, aber dann eben auch noch den Schritt zu gehen und Wirtz rauszunehmen, das fand ich dann irgendwie auch zu viel.
Die Theorie war ja so auch so ein bisschen, dass Wirtz sehr überspielt gewirkt hat auch und einfach auch mal, sage ich mal, die Pause gebraucht hat. Ich meine, der Kerl hat ja jetzt über die Saison hinweg sehr, sehr, sehr viele Spiele gemacht. Die hatten ja noch 3 Finale am Ende und so Sachen. Also der hat schon sehr, 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 sehr viele Spiele gemacht und man hat gemerkt, auch in den letzten Spielen, dass er ein bisschen überspielt gewirkt hat. Und als er reinkam, hat er dann wieder den alten Wirtz gezeigt. Deshalb, das kann sein, dass das auch ein Grund war. Und ich finde natürlich jetzt, der Smart Move jetzt auch gerade gegen Spanien ist so ein bisschen, Spanien weiß nicht, wie wir spielen werden. So, das ist schon irgendwie, finde ich, gar nicht mal so dumm, dass man, sage ich mal, mit einer gewissen, da geht man ein bisschen gewisse Undurchsichtigkeit ins Spiel rein. Und ich glaube, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass Spanien gewinnt heute Abend und da haben wir so vielleicht ein bisschen einen kleinen Vorteil damit.
Ich finde den Take richtig gut, Noah, aber es gibt noch eine Personalie, die ich gerne ansprechen würde, weil wir haben es im Rahmen dieses Podcasts schon oft besprochen, nämlich unsere Nummer 9, Kai Havertz. Gestern einmal den Ball angenommen wie ein junger Ronaldo Messi in einem. Und dann den Ball neben das Tor gesetzt und ein paar Aktionen, die wieder ja seinen Stammplatz meiner Meinung nach nicht verteidigen. Deswegen würde ich euch einfach gerne fragen, wie bewertet ihr den Einsatz von Havertz?
Überragend.
Wirklich?
Überragend. Von vorn bis hinten. Er hat 1-2 technische Fehler drin, gehe ich voll mit, aber überragend. Wirklich, egal, ich höre so, gerade während der EM informiere ich mich wirklich, was Fußball angeht, so unfassbar viel. Und egal welchen Experten, egal welchen Mitspieler du anhörst, alle sagen, das ist überragend, das ist grenzgenial, was der macht, das ist so wichtig für das Spiel. Tiefen Läufe, die der macht, sind so wichtig, die Bälle festmachen, sind so wichtig. Überragend. Wie du sagst, die Aktion da vorne drin, ja klar, warum chippt er dann? Totaler Quatsch. Schieb das Ding, mach's einfach wie Musiala 10 Minuten später. Zwirbel das Ding
ins Eck. Kann er halt nicht, das kann er schlicht und einfach nicht.
Zwirbel das Ding ins Eck und Feierabend, wobei man auch fragen muss, gut, das war auch einfach ein Foul von Sané, also gegen Sané in der Situation. Habt ihr das gesehen, wo von Delaney in der Mitte abgeräumt wurde? Kann man auch als
Foul? Nee, das habe ich nicht gesehen, leider. Natürlich, die Zusammenfassung macht da keine Wiederholung draus. Das ist natürlich auch nervig.
Ja, also der wurde in der Mitte einfach übel abgeräumt. Also ansonsten muss ich sagen, Havertz wieder top.
Okay, alles klar. Nur bevor du was sagst, ich würde nur ganz gern sagen, kann sein, dass er überragende Läufe macht, dass er den Ball hält wie eine Eins und dass er der netteste Typ ist und für eine super Atmosphäre sorgt. Aber als Neuner von der deutschen Nationalmannschaft brauchst du Tore. Und er schießt hat kein Tor geschossen. Deswegen würde ich ein Spiel von einem Neuner, der kein Tor schießt, nicht als überragend betiteln.
Das ist doch Quatsch, Hannes. Das ist ja eine Aussage aus den 90er Jahren.
Ja, aber also, ganz kurz. Wenn du 10 Spieler hast, die alle überragend spielen, technisch top sind, aber Eierflattern vom Tor kriegen, dann brauchst du ja diesen einen, der das Tor schießt. Ja, er hat einen Elfmeter Tor geschossen, aber ich bin mit der Personalie Havertz nach wie vor nicht zufrieden.
Ich stehe da immer wieder dazwischen. Ich finde, das ist der Wunder-Weiß-Was-Spieler, wie er immer jetzt gemacht wird. Das ist auch kein schlechter Spieler. Er ist für mich einfach sehr durchschnittlich. Der spielt jetzt nicht krass. Und er macht tatsächlich einfach, finde ich, einfach viel vorne. Keine Ahnung, ich check's halt nicht so richtig, was der macht. Erstens, dann macht er das Kopfballding da nicht rein nach der Superflanke von Raum. Dann chippt er den Ball da komisch drüber. Und die sind halt immer die gleichen Situationen von anderen Spielern, die es halt tausendmal besser machen. Und dann fragt sich halt irgendwann mal, ja gut, weiß ich auch nicht, warum der spielt, aber gut.
Aber ich kann dir die Gegenfrage stellen, Hannes, mit deinem Neuner, welche Nation hat denn jetzt bei der EM gerade einen Neuner, der Tore am fließenden Band schießt? Also wie geht's eigentlich deinem Bayern Kane? Was macht der eigentlich so?
Ganz England kackt ab, das ist eigentlich, also ist Schadenfreude hoch 2000 und das gönne ich mir auch, dass die Engländer nicht gut Fußball spielen.
So was macht Morata bei Spanien? Auch spielen ein überragendes Turnier, aber Morata schießt ja auch keine Tore.
Der beste Neuner dieses Turniers ist und bleibt Cristiano Ronaldo, einfach wegen der Aura. Nee, Spaß. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen von dem einen Neuner, der jetzt auch schon 3 Tore hat.
Mats. Mika Torze?
Ja. Bevor ich irgendwas komplett Falsches sage, danke nur, dass du das wusstest. Ja, stimmt. Wir haben keinen Neuner, der Tore am Fließband schießt, aber ich wollte einfach nur darauf zurückkommen, weil es einfach eine Personalie ist, die mich persönlich immer wieder interessiert. Aber ich finde es sehr gut für den Podcast, weil es für den Podcast-Flow ist es sehr gut, dass wir entgegengesetzte Meinungen haben.
Ja,
Gott sei Dank ist meine richtig.
Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich war gestern so nach dem Elfmeter fast abgefuckt ein bisschen.
Dass er ein Tor macht?
Irgendwie schon.
Aber
auch wie er diesen Elfmeter schießt, das ist kein Elfmeter, Digga, das ist einfach regelwidrig und dann, keine Ahnung, also
irgendwie alles weird. Bin ich voll und ganz bei dir, Brian. Wir haben auch gesagt, das zählt eigentlich nicht.
Also ich verstehe, es ist ja schon bei Lewandowski so gewesen und mich fuckt es so ab, Digga. Diese Elfmeter, also dass es da überhaupt einen Elfmeter gibt bei so einem scheiß Handspiel, das überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel hat, das ist halt einfach bitter. das Gleiche gilt ja auch für diese Abseitsentscheidung, das sind 2 Zentimeter, das hat überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel, das ist natürlich vollkommen regelkonform, ne? Ja. Sage ich gar nichts dagegen, das hat absolut richtige Entscheidungen natürlich, aber es ist halt extrem bitter, weil es fürs Spiel irrelevant ist. Mhm. Und es ist halt so, wenn da der VAR nicht eingreift, wenn es jetzt, also wir hätten eine Welt, wo es den VAR nicht geben würde und also man hätte nicht das Abseits gesehen, das wäre so egal. Mhm. Im Endeffekt, ja. Weil es für Deutschland keinen Unterschied gemacht hätte. Und auch bei dem Elfmeter, das ist extrem hart, dass da mit dem Elfmeter bestraft wird, der dann auch noch regelwidrig geschossen wird. Der einfach stehen bleibt. Das wäre vor einigen Jahren einfach abgepfiffen worden.
Da muss man sagen, bin ich voll bei dir, Brian. Das ist, da hatte man, also als deutsche Nationalmannschaft hatte man in dem Moment richtig Dusel. Also das war pures Glück. Und wie du es gerade sagst, da macht der VAR, auch wenn es regelkonform ist, wie er entscheidet, macht der VAR das Spiel ein bisschen kaputt. Weil diese Fußspitze, wenn der Däne bei dem Abseitstor eine Schuhgröße kleiner gehabt hätte, wäre er nicht im Abseits gestanden. So, ne? Also das ist halt so eine Sache, boah, dafür ist die Abseitsregel ja auch nicht eingeführt worden für sowas. Und dann wird dir sowas zurückgepfiffen und dann kriegst du einen Handelfmeter, wo sich ja niemand beschwert. Es hat sich ja niemand...
Raum hat sich beschwert direkt danach. Es war ja auch Hand.
Ja, aber es ist, und dann wirklich mit diesem bescheuerten Sensor, das ist das Nächste. Warum?
Ja, ich bin da auch voll. Also ich war danach so, boah, irgendwie juckt es mich nicht mehr.
Nee, das Tor war auch nicht verdient. Ich habe auch bei dem Tor nicht gejubelt, weil ich mir dachte, so geil. Ein Tor will ich auch nicht haben.
Da ist mein 12-jähriges Ich schon durchgedreht. Bin aufgestanden, rumgejubelt, Leute im Abend.
Nee, bei mir war das so, ich war noch emotionell bei dem 1-0 für die Dänen und plötzlich gibt es so aus dem Nichts Elfmeter für uns und ich war so irgendwie weird, oder?
Ja.
Und irgendwie da kann weird, irgendwie auch, also das spielt dann mit den Emotionen. Ich war dann auch so, ah krass, jetzt erstmal, okay, jetzt geht's weiter. 1-0 für uns, klar, gut, aber irgendwie auch so, auch dieser Elfmeter, also mich hat vor allem der Elfmeter dann im Endeffekt abgefuckt, warum zählt sowas? Das tut dann irgendwie auch, selbst wenn es für die eigene Mannschaft ist, man irgendwie so, will ich das jetzt?
Ah, ja, komisch. Ich glaube, Brian, da sind wir beide irgendwie nochmal mehr Fußballromantiker als der liebe Hannes. Der Hannes, der nimmt's, wie es kommt. Verstehe ich ja auch, ganz ehrlich, die Leute um einen rum, haben alle gejubelt, nur halt irgendwie, ich weiß nicht, für mich hat sich's auch nicht so richtig angefühlt, weil ich mir halt auch dachte so, ich kann mir halt gut vorstellen, wie es gerade den Dänen auf der anderen Seite geht. Und wenn ich auf der anderen Seite wäre, leck mich am Abend, dann hätte ich aber sowas von den Fernseher zusammengeschrien. Also weiß ich nicht.
Ja. Aber finde ich schön, dass es dir auch so ging, weil ich habe mich auch geärgert, dass es mir so ging. Ne? Also dass man sich davon so immer beeinflussen lässt. Aber es ist irgendwie, es fühlt sich halt immer so kein komischer Beigeschmack an. Und es ist irgendwie schade. Und,
aber ich finde es gut. Vielleicht sollte man sich das doch beibehalten, oder? Ich finde es eigentlich schön, dass man da auch immer trotzdem noch kritisch bleibt und auch sportlich.
Ja, aber nochmal ganz kurz zu diesem Elfmeter. Habe ich da was verpasst oder seit wann ist das regelkonform, dass sie da stehen bleiben dürfen?
Nee, du hast nichts verpasst. Ich sag's dir ganz ehrlich, das wird einfach nicht mehr so drauf geachtet. Da wurde eine Saison lang wirklich drauf geachtet, als sie das neu eingeführt haben, die Regelung, eine flüssige Bewegung. Aber seitdem, du hast es richtig beobachten können, sukzessive Jahr für Jahr. Wird immer mehr verzögert und jetzt interessiert es wieder keinen und wir stehen wieder genau da, wo wir vor der Regeleinführung standen.
Vor allem, aber es wird ja penibel darauf geachtet, dass die Torhüter keinen Schritt nach vorne gehen. Und eben. Das finde ich auch wieder krass.
Die Aufmerksamkeit hat sich komplett verschoben vom Schützen auf den Torwart.
Oh, ich hasse Elfmeter, wirklich. Das ist so eine dumme Entscheidung, dass es Elfmeter gibt, finde ich. Also wirklich, der Torwart hat ja basically keine Chance bei sowas.
Ja, das ist so, muss man wieder an der Stelle einfach sagen, Props an Tommy Schmidt, das haben wir ja schon mal gesagt, bei solchen Handspielen ist die Entscheidung, Elfmeter zu geben, zu drastisch.
Ja, vollkommen. Das hat doch überhaupt kein Elfmeter-Potenzial.
Ja, einfach in einem Spiel, wo im Schnitt in 90 Minuten 2 Tore fallen, 2 Punkte erzielt werden, ist die Strafe eines Elfmeters, frei aufs Tor zu schießen, aus Elfmetern viel zu übertrieben. Viel
drakonisch,
zu viel.
Ja. Ich finde auch, ich habe mir mal überlegt, man könnte ja eigentlich noch einen zweiten Strafraum oder den Strafraum einfach viel, viel verkleinern. Ja, also, dass du halt sagst, diese elfmeterwürdigen Fouls müssen halt wirklich in einem ganz, ganz engen Maß irgendwie vor dem Tor wenigstens passieren. Aber dass er in der Ecke links hinten dann Elfmeter gibt, warum denn?
Ja.
Also ich finde das, oder irgendwie, also dann wenigstens auch drauf zulaufen oder solche Sachen, wie bei der Baller League.
Geil.
Penalty. Ja, aber dann hättest du wenigstens eine ebenbürtige Chance, als Torwart Ball zu halten. Aber dann, und dann noch so verzögert, also da war ich dann wirklich so, ja gut, dann, also da haben wir jetzt wirklich, klar, wir haben das andere Tor nicht bekommen, vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, meinetwegen, aber.
Ja, und deshalb sage ich, vielleicht war das auch der Eindruck von dem Tor, der sich bei mir über das ganze Spiel gezogen hat. Irgendwie mit Ruhm bekleckert haben wir uns da einfach nicht.
Ja, ich find schon, dass wir auch teilweise sehr viele Chancen hatten. Und ich meine, eigentlich musst du nach vor der großen, also vor dieser Donnerpause, musst du ja eigentlich schon 2-0, 3-0 führen. Mhm. So mehr oder weniger. Deswegen gab ja schon auch, also Havertz hat ja einen geilen Abschluss aus der Luft gehabt, den er da reinzimmert fast. Dementsprechend fand ich es, im Ende war es jetzt schon auch sehr verdient, der Sieg. So.
Es war verdient, aber ich würde so sagen, es war ein klassischer Arbeitssieg. Oder? Kann man sagen?
Ja, aber ich finde, es gab ja schon auch sehr viele schöne Spielsituationen. Sie hatten es jetzt nicht, also ich finde, wie gesagt, es ist ja schon noch eine andere Nationalelf, die wir jetzt kennen und die auch oft einfach schön kombinieren kann. Ich meine, die Dänen sind jetzt nicht umsonst im Achtelfinale gewesen, aber die fand ich schon auch sehr, sehr anstrengend. Ich meine, die haben keine, so sieglos sind die raus. Die haben 3 Unentschieden gehabt. Dass so jemand überhaupt im Achtelfinale steht, ist halt auch irgendwie so ein bisschen, ja.
Verdient haben sie es auch nicht. Ich wollte gerade sagen, du sagst, die stehen nicht grundlos im Achtelfinale. Bei einem Turnier, wo von 24 Mannschaften, die starten, 16 weiterkommen in der Gruppenphase. Also man muss sich ja schon sehr dumm anstellen, dass man nicht weiterkommt.
Ja, das haben sie auch so gespielt. Ich fand die jetzt auch nicht krass, oder? Also es war eher, rein schon langweiliges Spiel teilweise.
Wirklich, eben genau. Das hat mich dann auch so ein bisschen abgeschreckt am Ende des Tages. Kam eigentlich von Dänemark eurer Meinung nach noch irgendwas nach dem 1-0? War da irgendwie nochmal richtig was Gefährliches dabei? So klar, mal ab und zu Richtung Tornähe gekommen, klar, mal ab und zu auch durchgebrochen, aber boah, so richtig aufgekommen ist nichts mehr, oder?
Es gab eine Aktion, wo Heulund, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, falls irgendjemand von euch, liebe Hörerschaft, aus Dänemark kommt, korrigiert mich gerne, wo er einen Querpass bekommt und Neuer wirklich in letzter Not rettet, das wäre noch, hätte gefährlich werden können.
Aber ansonsten kann man sagen, hat man das eigentlich relativ souverän dann am Ende auch runtergespielt. Wie gesagt, glanzlos, aber souverän und es war so ein, wir schaukeln es rüber.
Große, große Parallelen zum Achtelfinale 2006 gegen Schweden, wo das auch recht unspektakulär war, aber auch ungefährlich.
Achtelfinale eh immer wilde Spiele, oder? Ich denke auch an Algerien so.
Ja, weil, keine Ahnung, man kommt so ein bisschen mit einem blauen Auge, damals, keine Ahnung, 2014, mit einem blauen Auge aus der Gruppenphase, weil man knapp gegen USA gewinnt und gegen Ghana 1-1 und dann kommen die Algerier, die wirklich crazy schnell waren irgendwie und dann, ultra gut hinten standen.
Ja. Und dann kommt die beste Einzelleistung von einem Spieler, die es jemals gab.
Ja.
Das ist echt krass.
Julian Draxler, oder? Auf der Bank, meinst du?
Nee, Per Bertesacker in der Innenverteidigung natürlich.
Ja, genau.
Was ich sagen wollte, ich habe vor dem Spiel so ein bisschen so in mir gedacht, vielleicht ist es ja doch wieder so ein Spiel, wo auch Manuel Neuer wieder goatet. Und ich fand, dass der tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtige Bälle gehalten hat.
Junge, es ist der zweitwichtigste Spieler der Mannschaft.
Ja, er hat vielleicht in der Vorrunde jetzt nicht unbedingt auch sich immer die ganze Zeit mit Ruhm bekleckert, aber er war jetzt tatsächlich in diesem Spiel schon wieder eine Bank, hat da gegen Heulen da wirklich ein, zwei Dinger gehalten, die wirklich wichtig waren, so richtig wichtig. So auch für die, wo da die Abwehr schon vorbei war. Dementsprechend war das tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm, finde ich. Also man hat ihn nämlich gar nicht gesehen eigentlich, man hat ihn nur in zwei Situationen gesehen, wo er gehalten hat und das ist natürlich perfekt. Und das war schon für die Emotionen wichtig.
Ja.
Ja, dann machen wir da am Ende noch den Sack zu mit dem 2-0. Dann würde ich sagen, dann ist das auch irgendwie durchgelaufen. So, ne? Dann ist das auch festgestanden. Jetzt stehen wir da, Ziel erreicht, Viertelfinale. Das war so ein bisschen auch eine Pflichtaufgabe eigentlich, nachdem man wusste, gegen wen es geht. Jetzt haben wir, ich sag mal, alle Voraussicht nach, so, ich möchte keinen Georgen zu nahe treten, aber alle Voraussicht nach Spanien vor Brust. Was muss sich ändern? Habt ihr irgendwie das Gefühl, wir müssen hinten sicherer stehen, wir müssen vorne effizienter werden, wir müssen irgendwie sicherer im Passspiel werden? Weil, also ich finde so gegen Spanien, das ist halt jetzt wirklich ein richtiger Kracher. Und wenn man jetzt sieht, wir haben klar sehr souverän gegen Schottland. Schottland war aber auch echt scheiße. Dann so ein relativ unspektakulärer, reifer Sieg gegen Budapest, sage ich schon, um Gottes Willen, gegen Ungarn.
Ungern.
Wo man sagen muss, Ungarn ist so zwei, dreimal durchgebrochen, aber mehr ist auch nicht gekommen von denen. Dann hat es mit der Schweiz auf einmal einen Gegner, die verstanden haben, wie sie gegen Deutschland spielen müssen. Dann haben wir uns auf einmal richtig schwer getan. Sie haben auch die ein oder andere Torschuss rausgespielt. Gestern gegen Dänemark, gut, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, wie man das einordnen soll, aber jetzt kommt da mal richtig eine Mannschaft mit richtig Offensivpower auf uns zu. Was ist denn jetzt?
Ich denke, Julian Nagelsmann muss sich irgendwas einfallen lassen gegen die Schnelligkeit der Spanier. Also jetzt Morata mal ausgeklammert, auf der Bande ein Williams, der zieht halt am guten Kimmich, so wie Mbappé beim Champions League Halbfinale vorbei. Aber die Sachen, die du genannt hast, was wir uns wünschen, dass die stabilerer sind in der Abwehr und vorne mehr Tore schießen, natürlich wünschen wir uns das. Welcher Fußballfan wünscht sich das nicht für seine Mannschaft? Aber ich wollte nur ganz kurz ansprechen, die Georgen können Spanien heute nerven. Ob sie gewinnen, weiß ich nicht. Ich glaube, sie können aber auf jeden Fall einen Elfmeter rausziehen. Weil das, was sie gegen Portugal gemacht haben, war super smart. Die standen hinten sehr gut drin und haben Quaradonna vorne, der wirklich die Sachen alleine entscheiden kann. Der spielt wie Ronaldo 2-8.
Ich bin auch gespannt. Man sollte jetzt auch nicht irgendwie, also ich will jetzt auch nicht den Georgien zu nahe treten. Das sieht sehr wahrscheinlich, aber es muss auch nicht sein. Es wäre natürlich auch lustig, wenn wir gegen Georgien im Viertelfinale spielen.
Und verlieren.
Und rausfliegen. Und rausfliegen, ja. Aber jetzt angenommen, die Spanier kommen weiter, dann sehe ich das schon tatsächlich so ein bisschen wie Argentinien 2006, weil Argentinien war damals auch die deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Und man muss dann vielleicht doch über den Kampf auch ein bisschen kommen.
Ja, vielleicht das
dann, tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass es ein torreiches Spiel wird, dass es dann irgendwie 2-2 steht und im Finale dann Elfmeterschießen entschieden wird oder so, die Nerven so ein bisschen da entscheidend sind. Aber ich meine, wir haben jetzt sogar einen Tag mehr Pause. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich bin gespannt. Ich will da keine zu einschlägige Prognose geben, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eines der Spiele des Turniers werden kann. Und übrigens, was ich noch zur Schweiz sagen will, die Schweiz ist richtig gut. Mhm. Und ich finde, wir sollten, also wirklich, das ist gar nicht so schlecht, wie wir gegen die gespielt haben im Endeffekt. So, ne? Das sieht man jetzt auch nochmal, dass die Italiener da abgezogen haben, wie sonst was. Gut, Italien ist jetzt auch nicht die größte Mannschaft, aber man sieht, die Schweiz ist eine sehr gute Mannschaft und wir haben es gegen die nicht schlecht gemacht. Deswegen, ich glaube, man hat auch die Deutschen jetzt so ein bisschen unterschätzt wieder.
Ich glaube, wir gehen gleich rüber zu Tippkick aktuell. Ich würde uns aber gleich loben wollen, weil ich denke, wir drei haben richtig gelegen mit unseren Tipps, dass die Schweiz die Italiener weghaut, oder nicht?
Vor allem hat einer von uns hier das deutsche Ergebnis goldrichtig getippt.
Ja, Sprach, alles. Ja, ich dachte, die schießen noch eins.
Nee, ich habe mir, du hast vorher schon die Schweden-Parallelen gezogen. Und ich weiß auch nicht warum, vielleicht wegen Skandinavien, aber ich hatte richtig dieses Schweden-Spiel im Kopf beim Tippen. Ich dachte mir auch so, das wird so ein ganz klassisches 2-0, da gehen wir durch und ziehen an denen vorbei und dann stehen wir im Viertelfinale und dann schauen wir mal weiter. Also da habe ich meine Punkte geholt, aber jetzt fragen wir mal unseren Kicktipp-Aktuell-Professor. Brian, ja, wie sieht's aus?
Es sieht gut aus. Ich bin tatsächlich in der Mitte, Platz 36, Walle ist. Ich muss immer da das ist irgendwie unpraktisch, man muss da immer umchecken. Walle ist auf Platz 25, gut getippt, muss man sagen. Und Hannes eben auf Platz
52, habe ich gerade geschaut.
52, genau.
Wenn man immer sagen muss, das ist ja immer noch so eine Sache hier, weil der Spieltag läuft ja noch und das ist ja, haben wir schon mal gesagt, schwierig einzuordnen. Aber sag doch mal, wie sieht es an der Spitze aus? Wer hat sich das etabliert?
Es hat, also das sehe ich, Colinio 99 etabliert sich da langsam. Freut mich natürlich. Hat ja auch letzte Saison schon gut getippt, hat sich da auch dann irgendwann rangeschlichen. Wir haben Pulloverberg und Seba auf den zweiten Plätzen und Big D ist auf Platz 4. Dann kommt Ragazzo 7-9. Also so ein bisschen, also langsam etabliert sich es, aber es ist immer noch sehr eng alles. Es ist, ne, immer alles fast noch, also bis Platz 19 ist es ja noch in einem 20-Punkte-Abstand, im 10-Punkte-Abstand. Also es kann noch viel passieren. Allerdings sind ja auch nicht mehr so viele Spiele. Deswegen gibt es da jetzt auch so ein leichtes Führungstrio. Checker ist auch immer noch dabei, wobei ein bisschen weiter unten, aber das heißt ja auch nichts bei ihm. Aber das ist interessanterweise so jemand wie Sheriff und Sicke Petra, die haben sich leider ein bisschen nach unten verspätet. Also die Legenden vom letzten, von der Bundesliga-Tipprunde sind nicht mehr so dabei.
Und ich sage euch, entscheidend bei diesem Kicktipp können auch wirklich die Bonusfragen werden. Ich glaube, das kann am Ende des Tages, wenn es wirklich bis zum Schluss so eng bleibt alles, dann kann es nochmal den Bock fett machen.
Ja, da auch nochmal Grüße an Peter Crouch, der Dänemark als Europameister getippt hat. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren.
Oh, bitte, bitte.
Tut weh. Lieber Paul, mach weiter so. Und Spieltagssiegerin ist natürlich jetzt auch schwierig, aber jetzt so die letzten 4 Spiele richtig getippt. Oh, die hat auch sehr gut getippt. Die hat 2-0 für Schweiz und 2-0 für Deutschland getippt.
Stark. Schlecht.
CD99, Grüße an Corinna.
Abschließende Frage, bevor wir zu unseren Spielern der Woche kommen. Danke erstmal dir, Brian, für Kicktipp aktuell. Ich drücke nur ein bisschen mal aufs Gas. Wir haben ja jetzt die Gruppenphase schon hinter uns und haben aber darüber noch gar nicht gesprochen. Wer ist denn für euch so, habt ihr so mit Blick auf die Gruppenphase eine Enttäuschung des Turniers und eine Überraschung des Turniers? Also eine Mannschaft, wo ihr sagt, so, ich kann auch gerne mal anfangen. Für mich klare Enttäuschungen sind irgendwie England und absurd, England ist das erste Mal weitergekommen, trotzdem. Absolute Enttäuschung des Turniers ist für mich England und aber auch Belgien. Allgemein die Belgien-Gruppe E, das ist lächerlich. so alle 4 Punkte, die Ukraine hat gleich 4 Punkte wie Rumänien. Rumänien ist erster, Ukraine letzter. Auch irgendwie scheiße einfach.
Und scheiß Regel halt.
Eben, genau. Also, und dann für mich aber klare Überraschung, Österreich, finde ich geil. Wie die da mal kurz in der Gruppe so zu Frankreich und Niederlande gesagt haben, so ihr Lieben, stellt euch mal hinten an, hier kommen jetzt die Alpenscheißer und jetzt gucken wir mal, wie es läuft.
Ja, ich würde fast mitgehen mit deiner Österreich-Betitelung als Surprise. Ich habe die auch spielen sehen, was extrem geil war. Aber meine Überraschung sind die Georgen, die bei ihrer EM-Teilnahme wirklich nicht zurückschrecken. Ich glaube, sie hatten ein schwaches Spiel gegen die Türkei, aber danach haben die sich gefangen und wirklich stark gespielt. Und meine Enttäuschung, ja, ich sag Frankreich, weil ich eigentlich Frankreich viel stärker geschätzt hatte. Also die haben jetzt kein Spiel verloren und die sind weitergekommen, souverän und bla bla. Aber von dem Spielflow her finde ich das unfassbar underwhelming. Also ich hätte gedacht, dass die ein bisschen Fußballmagie fabrizieren und bisher sehe ich davon gar nichts. Deswegen so emotional als neutraler Fußballfan, dass sich auf viele Tricks und Tore und alles gefreut hat von den Franzosen, ist für mich Frankreich bisher die Enttäuschung.
Für mich überraschend auf jeden Fall so ein Trio aus Rumänien, Georgien und Österreich. Wobei Österreich, muss man sagen, gar nicht so überraschend kam, ehrlich gesagt. Also es war ja schon eigentlich, die waren die ganze Zeit so als Geheimfavorit betitelt und sie haben halt das erfüllt. Enttäuschend auf jeden Fall England und Frankreich, safe. Das ist natürlich mit dem Spielerpotenzial einfach schade.
Oh, mit dem Spielermaterial, heiß diskutiertes Wort in der Medienwelt. Spielermaterial, darf man das mal sagen?
Ich find's so geil, es gibt so viele geile Comments auf Insta, wo steht, dass Gareth Southgate mit diesem Spielermaterial nichts zusammengeschissen kriegt und eigentlich vor dem Europäischen Gerichtshof angeklagt werden sollte.
Ja, Southgate hat so ein bisschen Tuchel Liban abgelöst.
Ja, genau.
Der Fußballterror hier, der Fußballterrorist.
Ja, auch die Memes, wo steht, Gareth Southgate traut sich nicht, ohne Covid-Test zu machen aus dem Haus, weil er halt so ultra vorsichtig ist.
Ja, es ist auch irgendwie, also es ist halt einfach... ja, schade, traurig und auch uninteressant. Und das Schlimme ist ja, dass man sich trotzdem noch vorstellen kann, dass England Europameister wird, weil sie sich da so richtig dreist durchmogeln.
Eben, das ist es nämlich. Du brauchst nicht zwingend gute Spiele abzuliefern, um Europameister zu werden. Sie sind jetzt
Tabellen. Sie sind ja in Portugal 2016.
War ja auch nicht gut. Genau. Portugal war auch nicht gut. Sie haben jetzt, ich weiß, ich kann es irgendwie auch nicht mehr hören, sie haben den vermeintlich leichteren Turnierbaum, bla 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 bla. Aber das ist halt, wenn du den Weg anschaust, ist das schon ein deutlich einfacherer wie ein potenzieller Weg für Deutschland. Deshalb schreibt die Engländer mal noch nicht ganz so ab, auch wenn sie echt, das ist echt ein Verbrechen am Fußball. Ich gucke die England-Spiele auch nicht mehr an, weil es macht auch keinen Spaß. Das ist Quatsch. Also ich werde jetzt mit Sicherheit nicht England gegen Slowakei heute Abend gucken, weil das geht nachher 1-0 aus oder wahrscheinlich 1-0 nach 120 Minuten. Deshalb, das muss mit Sicherheit nicht mehr sein. Was auf jeden Fall sein muss, ist, wir verabschieden euch natürlich in keine Woche, in keinen EM-Spieltag. Ohne unsere Spieler der Woche.
Player of the Week.
Ich würde diese Woche direkt mal anfangen. Ich habe nämlich eine besondere Bitte. Meine Spieler der Woche ist nämlich der komplette österreichische Kader. Hintergrund. Österreich spielt gegen die Türkei. Das ist ein fucking Dienstag um 21 Uhr. Ich möchte schlafen. Ich möchte einfach nur schlafen können am Dienstagabend. Ich muss am Mittwoch arbeiten. Ist ja schön für die ganzen türkischen Fans, dass sie scheinbar alle nicht arbeiten müssen. Aber ich brauche nicht wieder bis 2 Uhr morgens ein Autokorso direkt vor meinem Fenster. Hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Also es muss nicht sein. Deshalb, ich habe auch meine Mitbewohnerin beruhigt mit der harten These. Die fliegen jetzt gegen Österreich raus. Es wird kein Autokorso mehr geben. Wir werden unsere Ruhe haben. Deshalb bitte Autokorso abschaffen. Einfach wirklich als Polizei durchgreifen, jeden Einzelnen rausziehen, ein Ordnungsgeld verhängen. So ein Schwachsinn. Also total bescheuert. Bitte, Österreich gewinnt einfach. Meine Spiele der Woche.
Ich habe auch so Bock, dass es Österreich die Türken so richtig humbelt, wirklich. Das regt mich so auf, wie die da wieder abgehen, jetzt nur weil die jetzt mal mit ein bisschen Spielglück ins Achtelfinale gekommen sind. Mein Spieler der Woche, Leute. Mein Spieler der Woche ist Christoph Kramer. Spaß. Ich hab eigentlich einen Spieler der Woche dabei, der so ein bisschen vielleicht unter dem Radar ist von euch, aber schon auch mittlerweile so richtig krasser Star. Mabadashvili aus Georgien, der beste Keeper des Turniers bisher. Ich glaube, das ist so einer der großen Gewinner, so der James Rodriguez der EM 2024.
Geil. Ja, zu dem Autokorso nur ganz kurz, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Bei den Feierlichkeiten wurde ja leider ein Mann totgefahren.
Was?
In Berlin? Ja, habt ihr es nicht mitbekommen?
Nö. Ja, Autokorso abschaffen.
Ich muss echt sagen, Autokorso fand ich als kleines Kind cool, weil ich es im Fernsehen gesehen habe und weit weg davon war. Jetzt als Person, die mit Autokorsos konfrontiert wird, finde ich sie absolut scheiße. Aber nee, da hat es einen erwischt, deswegen ich bin auch sehr, sehr dafür, dass die Türkei das aufhört. Aber mein Spieler der Woche, dadurch, dass ich auch Copa America-Beauftragter bin und wir gar nicht dazu gesprochen haben, ist Kendry Páez. Kendry Páez ist ein ecuadorianischer Spieler, 17 Jahre alt, schon mit Chelsea unterschrieben, Tor geschossen gegen Jamaika. Wird ein größerer Star als dieser Endrick von Brasilien. Deswegen, Kendry Páez, mein Spieler der Woche.
Ey, bei dem Tor von Incapié muss eigentlich Incapié dein Spieler der Woche sein. Das war auch echt geil. Ich habe auch neulich mal auf Kicker mir die ganzen, wie es gerade aussieht bei der Copa America, mir so angeschaut. Und die Tabellensituation ist ja echt spannend eigentlich, weil die Top-Favoriten wie Brasilien jetzt auch gar nicht so gut auflaufen.
Darüber müssen wir auch mal sprechen. Ronaldinho hat ja gesagt im Vorfeld der Copa America, dass er sich kein Spiel anschaut, weil die Spielfreude weg ist. Und die haben dann 0-0 gegen Costa Rica gespielt. Und dann, also, er hat schon ein bisschen recht. Die Brasilien-Spiele sind ein bisschen mit England zu vergleichen. Aber ich denke, wir haben vielleicht in der nächsten Aufnahme mehr Zeit, über ein Special Copa America zu machen.
Ja, lass uns das mal machen. Vielleicht kriegen wir das nächste Woche Samstag hin, dass wir da ein bisschen eine längere Aufnahme mal machen. Alter, wir haben jetzt auch wieder 40 Minuten gequatscht. Aber dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen über die Copa America sprechen, weil das ist ja sonst hier auch ein bisschen sehr eurozentristisch, ne?
Jo. Aber so war auch mein Studium.
So, mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese EM-Spezialausgabe. Ich glaube, das ist mittlerweile die 6. Ausgabe. Ja, die 5. Ausgabe war ja Hannes. Nochmal lieben Dank dir, dass du da wieder geile Interviews geführt hast. Ich wusste gar nicht, dass es eine Frage ist, die uns im Podcast schon lange quält, wer der österreichische Goat ist. Eine Frage, die ich mir in meinem Leben noch nie gestellt habe.
Ja, doch. Arnautovic als Goat hatten wir hier schon ab und zu diskutiert.
Ja, war auf jeden Fall eine starke Folge. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Das sind wunderbare 8 Minuten, wo Hans ein bisschen das EM-Fieber aus dem Stadion auf euer Handy gebracht hat. Und ich würde sagen, jetzt verabschieden wir uns. Genießt mal noch die restlichen Achtelfinalspiele. Und wir hören uns dann am Wochenende direkt schon wieder.
Samstag.
Genau, am Samstag planmäßig hören wir uns dann direkt schon wieder, wenn es gegen hoffentlich Spanien gut ausgegangen ist. Lieber Hannes, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Berlin, im verregneten, aber trotzdem unfassbar heißen Berlin. Lieber Brian, genießt den Süden.
Jungs, passt auf euch auf. Denkt dran, Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
Tschüss, ciao.
Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen verlieren. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lass deine Emotionen verlieren. Büro.